The argument is that
your natural theology fails.
All he has is talking over me. Look at this guy.
I don't have natural theology.
Look at you, man. You have like a
nothing that I've said.
Willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Schreibt uns in die Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal.
Furore im Internet, schon wieder. Heute wollen wir über eine Frage reden, die fast schon so ein theologischer Klassiker ist. Die kommt immer mal wieder und die letzten Wochen hat sie das Internet erhitzt. Es wurde heftig auf Twitter oder jetzt X diskutiert. Es wurde heftig auf YouTube diskutiert. Ich habe mir da einige Videos angesehen. Teilweise haben die Menschen sich angeschrien, die da unterschiedlicher Meinung waren. Und wir wollen heute auch ganz kurz über diese Debatte, über diese eine Frage reden. Was ist das für eine Frage?
Es war die Frage, beten Christen und Muslime eigentlich den gleichen Gott an? Und es ist eine Frage, wir sind ja hier im News-Format, es ist im News, weil es die letzten Woche das Internet wieder erhitzt hat, aber natürlich ist es ein Dauerbrenner. Also ich weiß noch, wir haben 2015 an unseren zweiten Studientagen Miroslav Wolf eingeladen und der hatte damals auch ein Buch geschrieben, genau über diese Frage und hat das damals affirmativ beantwortet, hat gesagt, ja, wir beten den gleichen Gott an. Und ich fand es sehr spannend, in dieser YouTube- und X-Diskussion gab es eigentlich zwei Positionen, die man sehen konnte. Die einen, das waren die Katholiken, die anderen, das waren die Orthodoxen vielleicht und die Evangelikalen. Die waren so ein bisschen in einem Camp und die Katholiken in einem anderen.
Ja, genau. Das ist jetzt das Spannende, dass zumindest in der Diskussion der letzten Woche, dass die beiden Hauptpositionen waren, die da miteinander debattiert haben. Und die einige große evangelikale oder freikirchliche YouTuber haben sich dann der orthodoxen Position angeschlossen und darauf reagiert.
Und die katholische Position ist die grundsätzlich positiv. Also die sagen, ja, Christen und Muslime beten denselben Gott an. Und das kommt einfach daher, dass das auch offizielle katholische Lehre ist, in dem Sinne, dass es zum Beispiel in Lumen Gentium 16, das ist so ein ganz wichtiges Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, dort steht, der Heilswille umfasst aber auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslim, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird. Das wird dann auch aufgenommen im Katechismus und das wird dann dort zitiert. Es gibt andere Dokumente, wo das sehr, sehr ähnlich steht. Das heißt, es ist eine sehr positive eigentlich Position und da gibt es natürlich viel Kritik und Leute, die sagen, ja, das Zweite Vatikanum, das war so Anfang der 60er Jahre ein Konzil und die haben da viel Neuerung gebracht. Aber so kann man das nicht sagen, weil es diese Position durch die Geschichte hindurch immer wieder gab. Also Thomas von Aquin hat auch schon ähnlich argumentiert und hat gesagt, Muslime und Christen beten denselben Gott an, weil sie dasselbe Objekt, wenn man das so nennen will, meinen. Also eben diesen Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der transzendente Gott. Sie beziehen sich auf diesen Gott und auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, wir haben auch durch die Geschichte hindurch durchaus plausibel Argumente dafür, ja, das ist so.
Also gar nicht so eine intuitive Sicht auf die Frage, zumindest für mich. Aber hilfreich ist für mich der Gedanke, okay, es gibt vielleicht gewisse Gemeinsamkeiten oder historische, inhaltliche Überschneidungen, die einen zu der Position bringen, dass man zumindest auf dieser theoretischen oder philosophischen Ebene sagen kann, doch, das ist eigentlich derselbe Gott, wenn auch vielleicht unterschiedliche Perspektiven. Ja. Die orthodoxe Position ist die gegenteilige. Die Orthodoxen haben in dieser Debatte betont, nein, das ist nicht derselbe Gott. Haben sich auch auf viele verschiedene Argumente berufen. Ich picke auch hier nur das Wichtigste raus und das ist das Glaubensbekenntnis, auf das sich die Orthodoxen berufen. Und zwar das Niceno-Konstantinopolitanum, stammt aus dem 4. Jahrhundert, ist benannt nach den beiden Städten, in denen dieses Glaubensbekenntnis formuliert wurde, in zwei Konzilen, die dem dritten dann Ende des 4. Jahrhunderts vorangegangen sind. Gar nicht so wichtig. Wichtig ist das, was da drin steht. Dieses Glaubensbekenntnis, das ein christliches ist, also nicht nur orthodox, sondern so allgemein christliches Glaubensbekenntnis, dem sich auch die Katholiken anschließen. Das beginnt mit diesem Satz, wir glauben an den einen Gott. Und das wird dann eben noch christlich qualifiziert, christlich bestimmt, wer denn dieser Gott ist und wie er sich den Menschen offenbart hat. Das ist nämlich der Vater, der Schöpfer, der Allmächtige, dann der Herr Jesus Christus, der Fleisch angenommen hat im Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist und dann eben der Heilige Geist selbst. Das ist der Gott, an den die Christen glauben, den die Christen bekennen. Und das heißt, hier sind zwei Dinge extrem wichtig, die den christlichen Glauben definieren. Einmal ist das die Inkarnation, also das Menschwerden, die Fleischwerdung Jesu. In Jesus ist Gott ganz sichtbar geworden. Mhm. Christus ist ganz Gott und ganz Mensch. Und dann das Zweite, die Trinitätslehre. Gott ist eben Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das bedeutet dann auch auf einer weniger abstrakten Ebene, Gott ist ewige Beziehung, Gott ist ewige Liebe. Er setzt sich auch mit Menschen in Beziehung. In Jesus identifiziert er sich mit unserem Leid. Die Geschichte von Gott ist irgendwie verhängt mit der Geschichte der Menschen. Mhm. Und auch auf der Frage der Erlösung, also auf der Erlösungsebene, kommen dann ganz unterschiedliche Antworten bei raus, wie Erlösung geschieht. Für die Christen ist klar, durch Glaube, beziehungsweise durch die Vertrauensbeziehung zu diesem Gott, der ewige Liebe, ewige Beziehung ist. Und weil das Wesen Gottes ist und er sich so den Menschen offenbart, haben die Orthodoxen und eben dann einige Freikirchler auch gesagt, da können wir nicht mehr über denselben Gott reden. Das ist an der Stelle grundlegend verschieden.
Ja. Also eben, weil Gott sich in Jesus Christus gezeigt hat, also Inkarnation, und weil er dreieinig ist, das ist sein Wesen. Wer das leugnet, der kann nicht denselben Gott meinen. So,
genau.
Das wäre so diese Gegenposition.
Genau. Das hat dann eben ganz viele praktische oder eher konkrete Auswirkungen noch eben, wie wir in Beziehung sind mit Gott und so weiter. Mhm. Aber um es mal kurz zu machen, darauf kommt es am Ende bei raus, ja.
Ja, ja. Jetzt ist es sehr spannend, weil es gab dann eben diese Diskussion, das wurde hin und her, wir können nicht denselben Gott meinen, aus diesen Gründen. Jetzt die katholische Position, die hat da einige Gegenargumente. Mhm. Die würde dann zum Beispiel sagen, wenn ihr sagt, Inkarnation und Dreieinigkeit sind zentral und wenn man die ablehnt, dann lehnt man eigentlich diesen Gott ab, dann sprechen wir nicht vom selben Gott.
Ja.
Das ist aber ein Problem, weil man damit auch das Judentum eigentlich ausschließen würde.
Mhm.
Das, weil die Juden natürlich nicht an Jesus Christus als Gott glauben und auch nicht an Gott als Dreieinigkeit.
Mhm.
Und die wenigsten Christen möchten diese Konsequenz ziehen.
Mhm.
Und sogar diejenigen, die sie ziehen wollen und sagen, ja gut, nachdem Jesus gekommen ist und das jüdische Volk ihn abgelehnt hat, das ist jetzt beten die nicht mehr zum gleichen Gott.
Mhm.
Auch diejenigen müssen ja sagen, ja gut, aber im Alten Testament haben sich die Juden, also sei es Abraham oder Josef oder die Propheten, Mose, haben sich ja offensichtlich auf denselben Gott bezogen, der Vater Jesu Christi ist.
Mhm.
Und die haben aber nicht an diesen Gott als dreieinig geglaubt.
Mhm.
Das heißt, es scheint so zu sein, als könnte man sich auf Gott beziehen, ohne dass man ihn vollkommen erkannt hat.
Ja, ja. Und das ist ja einerseits die Linie auch der biblischen Schriften, dass Gott in Jesus ganz sichtbar wird. Er ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Es ist keine Offenbarung eines ganz neuen Gottes, sondern es ist die volle, endgültige Offenbarung des Gottes, den auch die Juden aus dem Alten Testament oder aus der Tora kennen. Und das war auch das ist das Spannende dann auch für die Orthodoxen, vielleicht ergibt es eine Spannung, dass das auch die Linie ist eigentlich aller frühchristlichen Theologen gegenüber der Position mit dem Judentum. Und ich habe mal ein Zitat rausgesucht von einem frühen Apologeten, Justin den Märtyrer, der in einem Dialog mit dem Juden Tryphon in Kapitel 11 dann Folgendes schreibt. Es wird nie ein anderer Gott sein, noch war von Ewigkeit her ein anderer Gott als der, welcher dieses Weltall gemacht und geordnet hat. Also das ist derselbe Gott, über den Christen und Juden reden. Wir glauben ferner, dass unser Gott kein anderer ist als der eurige, der Juden, dass er vielmehr ein und derselbe ist wie der, welcher eure Väter aus Ägypten geführt hat. Und dann, ich überspringe ein bisschen, wir haben auf keinen anderen Gott unsere Hoffnung gesetzt. Es ist derselbe Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann kommt aber dafür Justin der Unterschied jetzt zwischen dem Judentum und dem Christentum und dem Blick auf diesen einen Gott. Es ist nicht Mose und das Gesetz, welche uns zur Hoffnung geführt haben. In diesem Fall würden wir wahrlich es euch gleich machen. Also das ist jetzt irgendwie die Spannung in diesem ersten Punkt.
Mhm.
Irgendwie ist das derselbe, der eine Gott, aber es werden unterschiedliche Perspektiven auf den geworfen.
Ja.
Und im Lichte Christi wird dann ganz deutlich und erkennbar, wer dieser Gott ist.
Ja, ja, genau. Und eben, es ist dann auch nicht völlig egal, wie man diesen Gott bestimmt. Mhm. Darum geht es auch nicht.
Ich glaube, das ist wichtig, genau.
Genau, also es ist nicht, wir haben verschiedene Perspektiven auf diesen Gott, aber eigentlich sind sie völlig gleichwertig. Ja, ja.
Das wäre dieses, ich glaube, es kommt aus fernöstlichen Religionen, dieses Bild von, der eine tastet das Ohr vom Elefanten ab und beschreibt, wie sich das anfühlt, der andere ein Bein vom Elefanten und beide beschreiben was ganz Unterschiedliches, aber am Ende ist natürlich derselbe Elefant. Also, darum geht es nicht.
Nein, das wäre diese sehr, die Perspektive, ist völlig egal, wir haben nur eine andere Perspektive auf die genau gleiche Wirklichkeit.
Ja, genau. Ja.
Und das ist nicht gemeint, das ist natürlich auch in dieser katholischen Position nicht gemeint. Mhm. Gemeint ist dort, man hat dieselbe Referenz, also man will diesen Gott anbeten, der eben zum Beispiel der Gott Abrahams ist, deshalb meinen wir den gleichen Gott oder denselben Gott, aber man kann diesen Gott verfehlen. Mhm. Also man kann das Wesen dieses Gottes verfehlen und nicht verstehen, wie dieser Gott eigentlich ist. Mhm. Das ist so der große Punkt.
Ja.
Und da muss man auch sagen, sie würden nicht sagen, jeder, der es von irgendeinem Gott spricht, der hat diese Referenz und bezieht sich letztlich auf denselben Gott, wie wir das tun. Mhm. Wenn ich komme und sage, mein Gott ist ein großer Baum, dann würden jetzt die Katholiken nicht sagen, aha, gut, dann beziehst du dich auf denselben Gott, den wir haben. Ja. Also es ist schon auch inhaltlich mitbestimmt.
Ja.
Und inhaltlich mitbestimmt heißt hier, dass es der Gott ist, der klassisch konzipiert ist. Also der Allmächtige, der Allgütige, der im Islam der Barmherzige, der Schöpfer eben von allem, derjenige, der auch jetzt im Islam zum Beispiel heilsgeschichtlich wirksam wurde.
Ja.
Das heißt, dort sind inhaltliche Bestimmungen mit dabei.
Mhm.
So, auf diesen Gott beziehen wir uns beide.
Mhm.
Das ist der Punkt.
Ja. Ich glaube, das ist enorm wichtig, um die katholische Position nachvollziehen zu können. Viel von der Wut, die da den Katholiken entgegengeschlagen ist, hatte ich das Gefühl, kommt auch daher, dass man das nicht ganz detailliert betrachtet und das Gefühl hat, jetzt ist alles egal.
Ja, genau,
Das ganze Heilsgeschehen und die Offenbarung in Jesus ist dann egal.
Ja.
Und darum ging es ja nicht. Und doch ist das genau der Grund, den die Orthodoxen dann an der Stelle anführen, wenn es darum geht, wie qualifizieren oder wie bestimmen wir denn diesen monotheistischen Glauben?
Mhm.
Reicht es als Überschneidungsmenge, dass es der eine Gott ist und der klassisch konzipiert ist? Und da haben die dann öfter gesagt, oder das ist deren Position, nein, das reicht nicht, sondern am Ende ist entscheidend, dass sich Gott in Christus offenbart. Und wenn wir Jesus ansehen, dann sehen wir erst, wer der Vater tatsächlich ist.
Mhm.
Und eine der relevanten Bibelstellen, ich habe mal zwei rausgesucht, die ich in der Diskussion öfter gelesen habe, ist einmal aus dem 1. Johannesbrief in Kapitel 2. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Und dann geht es ein bisschen weiter. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also Jesus offenbart den Vater und genau diesen klassischen Gott, um den es hier geht, der wird erst tatsächlich erkennbar in Jesus. Und das ist dann Jesu Selbstanspruch auch selbst in Johannes 14. Da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Mhm.
Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Mhm. Das finde ich sind unglaublich starke Argumente.
Ja.
Diesen Gott, über den wir hier vielleicht bei alle reden oder vielleicht auch nicht, den erkennen wir erst endgültig oder erst so richtig in Jesus. Und deswegen entscheidet sich an der Person Jesus konkret, ob wir denselben Gott meinen oder nicht.
Mhm. Und gleichzeitig, eben das sind jetzt biblisch verbürgte Argumente, aber wenn wir auf andere Stellen schauen, dann sehen wir, dass es doch eben auch dass es auch plausibel sein kann, die katholische Position einzunehmen, weil zum Beispiel der Apostel Paulus, als er in Apostelgeschichte 17 auf dem Areopag steht, da sagt er, als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott.
Mhm.
Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch.
Ja.
Also hier wird impliziert, dass man etwas verehren kann, sich auf etwas beziehen kann, etwas anbeten kann, was man nicht kennt.
Ja.
Eine weitere Stelle ist in Johannes 4, als Jesus mit der Samaritanerin spricht, sagt sie, unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Auch hier wieder, ihr betet an, was ihr nicht kennt.
Ja.
Also es scheint auch diese Möglichkeit zu geben. Und in der katholischen Tradition nennt man das natürliche Theologie. Mhm. Also da ist die Vorstellung, dass der Mensch durch seine Vernunft und auch durch seine Erfahrungen in der Welt, in der Schöpfung, rückschließen kann und erkennen kann, es muss einen Gott geben, es muss einen Schöpfer geben, der eben ewig ist und der nicht einfach in der Schöpfung aufgeht, sondern irgendwie gegenübergestellt ist. Hm. So diese Dinge, das wäre die natürliche Theologie. Und darauf berufen sich natürlich auch Katholiken immer wieder. Es ist möglich, Gott zu erkennen, aber seine Dreieinigkeit, seine Inkarnation, sein heilsgeschichtliches Wirken, das sind Offenbarung. Das ist das, was Gott uns, oder so hat Gott sich uns offenbart.
Ja.
Aber es ist nicht ein anderer Gott. Es ist nicht, den einen Gott können wir natürlicherweise erkennen und dann gibt es noch einen Gott, der sich offenbart, sondern es ist derselbe Gott.
Ja, ja. Und das kennen wir auch aus Römer 1. Paulus kennt ja diesen Weg zur Gotteserkenntnis auch. Das ist, er sagt in Römer 1, ich glaube Vers 20, dass wir durch eine vernunftsgemäße Wahrnehmung der Welt, also wir beobachten die Welt, wir machen uns Gedanken, zur Gotteserkenntnis kommen können. Also wir können zu dem Gedanken kommen, dass die Welt ist und so wie die Welt ist, lässt darauf schließen, dass es einen Gott gibt und dass in der Schönheit dieser Schöpfung etwas von seinem Wesen offensichtlich wird. Aber eben etwas und die volle Offenbarung, die offenbart dann Gott selbst, also Selbstmitteilung in Jesus.
Ja. Genau, das würden beide sagen.
Genau,
Beide Positionen würden das so sagen.
Ja.
Genau, aber der einfache Punkt ist eigentlich nur zu sagen, ich kann mich auf etwas beziehen, ohne es vollständig zu kennen.
Ja.
Also wir können beide über Niklas sprechen, der jetzt nicht hier ist. Mhm. Und ich kann sagen, ah, Niklas, der will doch Professor werden. Du kannst sagen, ah, Niklas, der möchte doch als Pfarrer arbeiten. Mhm. Und nur weil deine Einschätzung wahrscheinlich näher an der Wahrheit ist, heißt es nicht, dass wir uns nicht beide auf Niklas beziehen. Mhm. So, wir täuschen uns einfach in dem, was er machen will.
Ja. Ja.
Man kann sich auch ziemlich radikal in jemanden täuschen und sich trotzdem auf diese Person beziehen. Und ich glaube, der Einwand, der dann natürlich kommt, wäre, ja gut, aber wenn du sagst, Niklas, das ist doch dieser alte Mann, der immer auf der Bank sitzt im Park, dann beziehen wir uns wahrscheinlich nicht mehr auf denselben Niklas.
Ja,
und dort wäre dann die Frage, kann das Wesen oder die Vorstellung, wie wir uns Gott vorstellen, verändert das eben so stark diesen Referenten, auf den wir uns beide beziehen. Und da würde die katholische Position sagen, im Zusammenhang mit den Muslimen würden sie sagen, nein, weil eben die Muslime sich auch auf diesen Gott der Tradition beziehen, den Schöpfergott, aber auch auf den sich heilsgeschichtlich offenbarenden Gott, also den Gott, der Gott Abrahams ist, der sich den Propheten gezeigt hat und so weiter.
Mhm. Also dann lass uns mal versuchen, aus den Spannungen, die wir jetzt so ein bisschen aufgezeichnet haben, etwas mitzunehmen, etwas zusammenzufassen und kurz noch selbst einzuordnen.
Mhm. Also ich glaube, was mir sehr wichtig ist, ist, eben wenn wir diese katholische Position anschauen, die sagt, wir beten denselben Gott an, dann impliziert das nicht, dass Muslime Gott vollständig richtig verstehen. Es impliziert nicht, dass der Koran richtige Offenbarung ist. Es impliziert auch nichts darüber, ob Muslime jetzt gerettet sind oder nicht, sondern es geht einzig und allein darum zu sagen, man kann sich auf etwas beziehen, ohne dass man das vollständig kennt.
Ja.
Und es gibt gewisse Überschneidungen in der Vorstellung, wer dieser Gott ist. Und deshalb kann man sagen, wir beziehen uns auf denselben Gott.
Mhm.
Und deshalb würde ich so formulieren, Muslime beten denselben Gott an, insofern sie Gott intendieren, also sich auf einen Gott richten, der allmächtig, allwissend, allgütig und so weiter ist.
Mhm.
Also sie verehren diesen Gott in ihrem Lobpreis, aber sie verkennen, dass eben diese Einheit Gottes und diese Allmacht Gottes trinitarisch und inkarnatorisch qualifiziert ist. Das klingt jetzt kompliziert. Sie verkennen, dass dieser Gott im Letzten eigentlich Dreieinigkeit und ewige Liebe ist.
Ja.
Sie erkennen manche Aspekte Gottes und deshalb haben sie Teil an Gottes Erkenntnis, aber sie erkennen eben nicht vollständig.
Mhm. Ja. Ich habe mich auch gefragt, das ist jetzt eine spannende Debatte für die das interessiert. Die ist eben ziemlich hochgekocht im Internet. Ich habe mich gefragt, was können wir lernen aus dieser Fragestellung oder aus diesen Positionen, was uns über diese Diskussion hinausträgt und irgendwie etwas mit unserem Glauben oder unserem Alltag zu tun hat. Und für mich sind das eigentlich zwei Sachen. Von der katholischen Seite lerne ich, oder das sympathisiert mir, nach Jesus Ausschau zu halten, auch in den Dingen, wo Jesus nicht draufsteht sozusagen. also bezogen auf natürliche Theologie. Meinen Glauben vertieft das auch, dass ich in allen Dingen nach Jesus Ausschau halte und in allem nach der Wahrheit suche, die Jesus ist. Wenn da etwas wahr ist, dann finde ich da auch Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das ist mir einerseits wichtig und auch dazu ist die Areopagrede von Paulus in Apostelgeschichte 17, die du schon angesprochen hast, wie hilfreich. Er zitiert da auch stoische, also griechische Philosophen, deren Gedichte er kennt und ist fähig, Wahrheit darin aufzuzeigen und dann zu sagen, das, wovon eure Dichter hier reden, das ist Christus. Lasst mich euch über Christus erzählen. Mhm. Also nach Jesus Ausschau zu halten, in den Dingen, wo Jesus nicht unbedingt draufsteht. Und dann gleichzeitig ist mir wichtig, und das nehme ich so von der orthodoxen Seite mit, dass am Ende unser Glaube eben nichts Abstraktes ist, was wir auf ein paar Überschneidungsmengen irgendwie, wo wir uns einigen können, sondern am Ende entscheidet sich an der Person Jesus, wer Gott ist. Und es wird in Jesus offenbar, wie dieser Gott ist. Und damit bin ich dann eingeladen in eine persönliche Glaubensbeziehung mit diesem Gott. Es geht nicht darum, einfach nur theoretisch Dinge für wahr zu halten, sondern in einer lebendigen, ganz fromm gesagt, in einer lebendigen Beziehung zu diesem Jesus zu sein, die sich durch Gebet nährt, durch Gemeinschaft, das Abendmahl, so wie auch immer.
Ja.
Und dann auch in diesen Dingen, also nach Jesus Ausschau zu halten und nicht das in so einen abstrakten Monotheismus abdriften zu lassen.
Das war doch ein wunderbares Schlussplädoyer. Uns interessiert natürlich auch, was ihr dazu denkt. Würdet ihr sagen, wir beten denselben Gott an wie die Muslime oder würdet ihr sagen, nein, auf keinen Fall? Schreibt es uns doch in die Kommentare.
Alles wird gut. Ist das wirklich so? Gibt es Grund zur Hoffnung? Damit beschäftigen wir uns beim RefLab Festival.
Und da könnt ihr live mit dabei sein am 6. September in Zürich. Den Link zur Website findet ihr in der Beschreibung und dort findet ihr auch den Link zu den Tickets.
Wir freuen uns über jeden, der kommt. Macht's gut.